Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft. DRS 2.
Heute mit diesen Themen. Pillen heilen Verstrahlung. Speziallabors entwickeln Mittel gegen tödliche Strahlendosen. Die Stadt aufräumen. Es hilft auch gegen Diskriminierung, sagen holländische Forscher. Die Wiege des Lebens. Vielleicht war es der Bimstein, lautet die neueste Theorie. Und das Heimweh des Rothirschs. Was es verrät, wenn auch Autobahnen kein Hindernis mehr sind. Das die Themen von Wissenschaft DRS 2. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Die Lage in Fukushima, sie bleibt unübersichtlich und sie bleibt hochgefährlich. Das gilt vor allem für die Rettungsleute, die versuchen, die Reaktoren unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder sind sie extrem hohen Strahlendosen ausgesetzt. Einige sind bereits schwer verletzt worden. Für Menschen, die eine lebensbedrohliche Strahlendosis abbekommen haben, gibt es kaum Hoffnung auf Überleben. Sie sterben nach ein paar Wochen an der Strahlenkrankheit. Medikamente dagegen gibt es bisher nicht. Dabei forschen US-Firmen schon seit Jahren daran. Marike Degen berichtet.
Seit Wochen kreisen Manoj Menyas Gedanken immer nur um eines.
Ich wünschte, unser Medikament wäre schon zugelassen. Man fühlt sich so hilflos in einer Situation wie dieser.
Manoj Menya arbeitet bei Onconova, einer Pharmafirma an der Westküste der USA. Seit Jahren forscht er an einem Medikament gegen die akute Strahlenkrankheit, X-RED.
Wenn Zellen radioaktiv verstrahlt werden, dann wird ihr Erbgut schwer geschädigt. Die Zellen leiten dann den programmierten Zelltod ein. Sie bringen sich selbst um.
Normalerweise hat dieser programmierte Zelltod etwas Gutes. Die Zelle verhindert damit, dass sie entartet, dass zum Beispiel Krebs entsteht. Bei starker Verstrahlung werden aber Millionen von Zellen geschädigt, vor allem im Knochenmark und im Magen-Darm-Trakt. Die Zellen begehen massenweise Selbstmord. Das Verdauungssystem versagt, das Knochenmark bildet nicht mehr genug Blutkörperchen. Dadurch bricht dann auch das Immunsystem zusammen. Das Medikament X-RED kann diesen Prozess der Strahlenkrankheit stoppen.
X-RED blockiert genau die Zellbausteine, die den programmierten Zelltod einleiten. Die Zellen bleiben also am Leben und haben genug Zeit, um die DNA wieder zu reparieren.
Onconova soll für die US-Armee eine Spritze mit X-RED entwickeln, die die Soldaten dann immer bei sich tragen. Das Verteidigungsministerium will gewappnet sein für den Fall, dass Terroristen das Land mit einer schmutzigen Bombe angreifen, einer Kombination aus herkömmlichem Sprengstoff und radioaktivem Material. Die amerikanische Regierung pumpt Millionen Dollar in das Projekt. Onconova arbeitet auch an Tabletten für die Bevölkerung. Im Moment steckt X-RED aber noch mitten in der klinischen Prüfung.
Wir haben Mäuse einer Strahlendosis von 7 Gray ausgesetzt. Bei dieser Dosis sterben Menschen. Nach 30 Tagen hätten alle Mäuse tot sein müssen.
Aber Mäuse, die vor der Bestrahlung mit X-RED behandelt worden sind, haben überlebt. Alle. Das Medikament hat aber auch dann noch gewirkt, wenn es erst später, also einen Tag nach der Bestrahlung, gespritzt wurde. In diesem Fall haben 80% der Mäuse überlebt.
Wir haben die Mäuse, die überlebt haben, dann noch 3 Monate lang weiter beobachtet. Es gab keine Nebenwirkungen. Die Tiere haben sich komplett von der hohen Strahlendosis erholt.
Die Forscher können aber noch nicht sagen, ob es langfristige Schäden gibt, ob die Tiere später vielleicht nicht doch an Krebs erkranken. Auch der Krebsforscher Andrei Gutkov von der Firma Cleveland Biolabs hat einen passenden Wirkstoff gefunden, CBLB-502. Eigentlich möchte er ein Medikament entwickeln, das Krebspatienten während der Bestrahlung schützt. Der Wirkstoff könnte aber auch bei der Strahlenkrankheit helfen.
CBLB-502, which is at the
CBLB502 ist ein Naturprodukt. Es handelt sich dabei um ein leicht abgewandeltes Eiweiß, das normalerweise von Bakterien produziert wird, von Salmonellen.
Wenn CBLB502 in den Körper injiziert wird, dann wird die körpereigene Abwehr alarmiert. Das Immunsystem setzt alle möglichen Prozesse in Gang, um sich vor den vermeintlichen Salmonellen zu schützen. Dadurch lassen sich die Strahlenschäden bekämpfen.
Erstens, der Selbstmord von strahlengeschädigten Zellen wird verhindert. Zweitens werden Eiweiße ausgeschüttet, die der Zelle dabei helfen, sich wieder zu regenerieren. Und drittens wird die Immunabwehr generell hochgefahren. Der Körper kann dann zum Beispiel die Infektionen im Magen-Darm-Trakt bekämpfen, die mit einer Strahlenkrankheit einhergehen. With potential infection which may emerge as a result of radiation damage of GI wall as well as the decline in immune system which altogether create the situation of acute radiation syndrome.
Andrei Gutkov und seine Kollegen haben das Mittel an Mäusen und Affen erprobt, mit Erfolg. Vor 3 Jahren haben sie ihre Ergebnisse im Fachmagazin Science veröffentlicht. Beide Medikamente, CBLB 502 und X-Red, sind auch schon an gesunden Menschen getestet worden. Die Probanden haben das Mittel gut vertragen. Es waren aber reine Sicherheitsstudien. Viel mehr können die Forscher auch nicht machen, aus ethischen Gründen.
Wenn man eine Impfung gegen Anthrax entwickelt, dann kann man Menschen ja schlecht mit Milzbranderregern infizieren, um die Impfung zu testen. Das Gleiche gilt für Strahlen. Wir können Menschen ja schlecht einer tödlichen Strahlendosis aussetzen, nur um zu zeigen, dass unser Medikament wirkt.
Die Zulassungsbehörde der USA, die Food and Drug Administration, sagt deshalb, die Forscher müssen zeigen, dass so ein Medikament bei Tieren, am besten bei Affen, funktioniert. Und die Forscher müssen nachweisen, dass gesunde Menschen das Mittel generell gut vertragen. Dann kann es zugelassen werden. Bei X-Red und CBLB 502 könnte das trotzdem noch ein paar Jahre dauern. Zu spät für die Feuerwehrmänner und Techniker in Fukushima, sagt Manoj Menyar.
Die FDA müsste das Medikament jetzt für den Notfall zulassen. Dann könnte es in Japan theoretisch eingesetzt werden.
Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Die japanische Regierung könnte die Medikamente bei den Pharmafirmen anfordern. Dann könnten die Mittel auch ohne FDA-Zulassung eingesetzt werden. Das ist aber offenbar noch nicht passiert. Die Arbeiter in Fukushima sind extrem hohen Strahlendosen ausgesetzt. Einige sind bereits verletzt. Für sie wäre so ein neues Medikament vielleicht eine Chance.
Ich würde mit X-Rad nur Menschen behandeln, die eine gefährliche Strahlendosis abbekommen haben. Wir wissen, dass ihnen das Medikament nicht schaden wird. Möglicherweise könnten wir die Menschen sogar retten. Das wissen wir aber erst, wenn wir es wirklich ausprobiert haben. Manoj Manyar, einer der Forschenden, die an Notfallmedikamenten gegen Verstrahlung arbeiten, in einem Beitrag von Marieke Degen. Japanerinnen bleiben stets freundlich, aber sie sind autoritätsgläubig. Italiener sind alle lebensfroh, dafür korrupt. Schwarzafrikaner sind Drogenhändler und Homosexuelle steigen mit jedem ins Bett. Vorurteile, sogenannte Stereotype, haben alle Menschen, wenn auch vielleicht nicht gar so plumpe wie die eben genannten. Stereotype erleichtern einem nämlich das tägliche Leben, indem sie dessen Komplexität reduzieren. Aber Stereotype richten eben auch großen Schaden an. Dann nämlich, wenn sie zu Diskriminierung führen. Nun zeigt eine eben im Fachmagazin Science erschienene Studie aus den Niederlanden, Vorurteile werden in unserem Kopf bevorzugt dann aktiviert, wenn in unserer Umwelt Unordnung herrscht. Pascal Bieber berichtet.
Der Soziologieprofessor Sigvard Lindenberg ist bekannt für seine originellen Experimente. Für seine neueste Studie über den Einfluss von Unordnung und Chaos auf die menschliche Psyche kam ihm der Zufall zu Hilfe.
Da haben wir also das Glück gehabt, dass voriges Jahr hier in Holland die Müllabfuhr gestreikt hat, wodurch dann in einer großen holländischen Stadt sehr viel Müll einfach liegen blieb. Also alte Pizzareste und Kaffeebecher und solche Sachen.
Und eine solche Unordnung in der Umwelt sollte, so Sigvard Lindenbergs Vermutung, zu einem verstärkten Bedürfnis nach Ordnung im Kopf der Menschen führen.
Und Ordnung im Kopf kann man sich dadurch schaffen, dass man schwarz-weiße Kategorien, ganz einfache Kategorien gebraucht. Das sind eben Stereotype und wenn die eben negativ sind, dann führen sie auch zur Diskriminierung.
Stereotype oder Vorurteile äußern sich besonders gegenüber Minderheiten einer Gesellschaft. Und genau diese Stereotype maß nun Sigvard Lindenberg während des Müllabfuhrstreiks mit einem Fragebogen, den er zufällig ausgewählte Personen auszufüllen bat. Was sie denn so von Muslimen und Homosexuellen hielten, ob diese aggressiv, loyal, kreativ oder eher merkwürdig seien. Zum Ausfüllen des Fragebogens konnten sich die Teilnehmenden auf eine Reihe von Stühlen setzen. Auf einem der Stühle am äußersten Ende der Reihe saß bereits ein vermeintlich zweiter Teilnehmer, abwechslungsweise ein weißer oder ein dunkelhäutiger Mann, in Wirklichkeit Verbündete von Sigvard Lindenberg. Diese Versuchsanordnung wiederholte Sigvard Lindenberg einige Tage später, als die Müllabfuhr den Streik beendet und wieder aufgeräumt hatte. Und siehe da.
Die Leute stereotypisieren signifikant mehr bei der Unordnung und sitzen signifikant weiter weg von einer schwarzen Person als von einer weißen Person, während in einer Situation, wo alles ordentlich ist, da überhaupt kein Unterschied war.
Nun gut, Unordnung scheint also zu Vorurteilen zu führen. Aber rührt das tatsächlich daher, dass die Menschen ein Bedürfnis nach Ordnung in ihrem Kopf verspüren?
Das haben wir also dann in einem anderen Experiment getestet und das ist in der Tat so, wie wir dachten. Wenn Sie also konfrontiert sind mit viel Unordnung, dann ist eine Art, um Ordnung zu schaffen, dass Sie dann ganz einfache, grobe Kategorien gebrauchen, wodurch sich das Bedürfnis an Ordnung wieder legt.
Der Einfluss der äußeren Unordnung auf das Bedürfnis im Kopf aufzuräumen und dadurch seinen Vorurteilen freien Lauf zu lassen, die war erstaunlich groß. So groß wie selten in solchen psychologischen Experimenten. Und zwar scheint das unbewusst zu geschehen. Das konnte Sigvard Lindenberg in einem weiteren Experiment zeigen. Versuchspersonen bekamen Wörter am Computer so schnell präsentiert, dass sie sie bewusst nicht wahrnehmen konnten. Subliminal heißt das im Fachjargon. Nach Wörtern wie Chaos, Unordnung oder Anarchie reagierten die Versuchspersonen wiederum mit einem größeren Bedürfnis nach Ordnung und mit mehr Vorurteilen.
Das geht nicht über Überlegungen oder dass die Leute sich denken, ja, wenn es hier Unordnung ist, dann sind da wahrscheinlich irgendwelche Leute, die nicht zu vertrauen sind in der Gegend, sondern unterschwellig kann man in ihnen das Konzept Unordnung aktivieren. Und das reicht schon dazu aus, dass sie dann mehr stereotypisieren.
Daraus lasse sich viel lernen. Für die Politik zum Beispiel ist Sigvard Lindenberg überzeugt.
Die Botschaft ist, dass wir viel mehr beeinflusst werden, auch ohne dass wir es wissen, durch die Umgebung. Und dass im Grunde genommen eben gerade in der Politik da viel zu wenig getan wird.
Diskriminierung durch Vorurteile ließen sich also nur schon dadurch eindämmen, dass man die Straßen aufräumt. Allerdings, schränkt Sigvard Lindenberg gleich ein, unterscheiden sich Menschen ja auch darin, ab wann sie etwas unordentlich finden.
Sie können sich vorstellen, dass was für Sie Ordnung oder Unordnung ist, das hängt zum Teil davon ab, was Sie an Komplexität gewöhnt sind. Gerade die Leute, die viel Ordnung gewöhnt sind, die perzipieren sehr schnell eine Unordnung.
Das wiederum hieße für die Politik, allzu stark darf man Menschen also doch nicht an Ordnung gewöhnen. Sonst lassen sie schon beim erstbesten überquellenden Mülleimer ihren Vorurteilen freien Lauf. Wo genau die Balance zwischen optimaler Ordnung und Unordnung im öffentlichen Raum also liegt, muss Lindenberg noch herausfinden. Was er dafür für Experimente ausheckt, das verrät er allerdings noch nicht.
Pascal Bieber über neue Erkenntnisse darüber, wie Diskriminierung entstehen kann. Vergangene Woche fand in Wien die Jahresversammlung der EGU, der Europäischen Union der Erdwissenschaften, statt. Sie brachte mehrere tausend Forschende aus der ganzen Welt in der Donaustadt zusammen. Dagmar Röhrlich hat die Woche in Wien verfolgt und für uns einige thematische Akzente des Großanlasses herausgepickt. Dagmar Röhrlich, die Jahresversammlung in Wien war auch ein Ort, wo einige alte Projekte eine Renaissance erlebten, und zwar mit neuer Technologie, zum Beispiel in Sachen Erdbebenvorhersage. Da träumen ja viele seit Jahrzehnten davon, dass man mit Satellitenmessungen weiterkäme. Bisher verliefen die Versuche im Sande, jetzt aber hoffen die Anhänger der satellitengestützten Erdbebenprognose auf einen Durchbruch. Worum geht es dabei, Dagmar Röhrlich in Wien?
Ja, ein Erdbeben setzt innerhalb kurzer Zeit die Energie von vielen hundert Atombomben frei, und so etwas bereitet sich vor, sodass die ganze Zeit schon die Atmosphärenforscher und Plasmaphysiker und Ingenieure gedacht haben, das muss sich doch irgendwie abzeichnen. Und hin und wieder hat man auch etwas gesehen, beispielsweise elektromagnetische Störungen in der Ionosphäre. Das ist das obere Stockwerk der Atmosphäre, in der elektrisch geladene Teilchen den Ton angeben. Und nun haben moderne Satelliten die Erde ja schon seit Jahrzehnten im Blick, und es hat auch einen Spezialsatelliten gegeben. Und deshalb glauben Atmosphärenforscher nun, dass sie mehr über diese Vorläuferphänomene sagen können. In ihren Statistiken sieht es so aus, dass im Durchschnitt 5 Tage vor einem Beben Stärke der Magnitude 5 über der betroffenen Region zunächst eine Wärmeanomalie zu messen ist und danach elektromagnetische Störungen in der Ionosphäre entstehen.
Nun, vor wenigen Wochen trat in Japan eines der stärksten Beben auf, die man je gemessen hat, Magnitude 9. Hat man davon etwas gesehen? War das schon ein Thema in Wien jetzt vergangene Woche?
Ja, in Wien hat man gesagt, dass zum einen die NASA in mehreren Satellitenbeobachtungen etwas gesehen hat, und zwar zunächst eine Wärmeanomalie und dann die Störung in der Ionosphäre. Und japanische Forscher haben auch vom Boden aus eine Anomalie gesehen, und zwar haben sie elektromagnetische Wellen, die an sich für militärische Zwecke zur Ortung oder auch zur Kommunikation mit U-Booten eingesetzt werden, die haben sie beobachtet und haben Wellen aus Seattle aufgefangen, die über die spätere Störungszone des Tohoku-Bebens, wo es entstanden ist, hinweggegangen sind. Und die haben sich anders verhalten, als es normal ist.
Ein anderes erdwissenschaftliches Projekt, das in den 50er Jahren bereits einmal Furore gemacht hat, das ist der Versuch, die sogenannte MOHO-Diskontinuität zu erbohren mit einer Tiefenbohrung. Die MOHO-Diskontinuität, das ist der Fachbegriff für die Grenze zwischen der Erdkruste in der Erde und dem Erdmantel. Auch dieses Projekt soll wieder aufleben. Damals in den 50er Jahren bekamen die Forscher einerseits das Geld nicht zusammen und andererseits war die Technik, die Bohrtechnik noch nicht so weit. Wie sieht es diesmal aus, Dagmar Röhrlich?
Auf der Tagung ist das nächste 10-Jahres-Programm des IODP vorgestellt worden. Das ist das internationale Meeresbohrprogramm. In der kommenden Woche soll es dann offiziell verabschiedet werden. Und eines der Projekte, das man sich vorgenommen hat, ist es, in die MOHO reinzubohren, in diesen Übergang vom Erdmantel in die Erdkruste. Die liegt unter dem Meer in etwa 5 bis 10 Kilometern Tiefe, unter den Kontinenten sehr viel tiefer, 30 bis 50 Kilometer. Deshalb will man das Ganze vom Meer aus unternehmen, und zwar mit dem Bohrschiff Shikyu, das derzeit wegen Tsunamischäden leider noch repariert werden muss. Aber die soll bald wieder einsatzfähig sein, und das ganze Projekt soll ohnehin erst ins Jahr 2018 losgehen. Man will dort bohren und dann 10 Kilometer tief in den Erdmantel hoffentlich eindringen.
Mehrere Kilometer, also 3, 4, 5, 10 Kilometer in die Erde reinzubohren, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Was hofft man denn dort unten zu finden?
Ja, man hofft zum einen dann, wenn man diese Grenze genau kennt, weiß, wie die sich jetzt eigentlich zusammensetzt, dass man daraus dann Schlussfolgerungen ziehen kann für Erdbebenentstehungen, für Vulkanausbrüche, für die ganzen Prozesse, die in diesem tieferen Bereich der Erdkruste und auch dann im Erdmantel stattfinden. Und man hofft beispielsweise auch sehen zu können, wie tief das Leben eigentlich in die Erde reinreicht, wo das Leben aufhört. Denn das hat man bislang in Bohrungen auch noch nicht erreicht. Man hat überall noch Mikroorganismen gefunden.
Stichwort Leben in und auf der Erde. In Wien ging es außerdem um eine sehr alte und immer noch vollkommen ungelöste Frage, nämlich die Frage nach der Entstehung des Lebens auf unserem Planeten. Seit den Versuchen in den 50er Jahren haben die Wissenschaftler viele verschiedene Ideen durchgespielt. In Wien wurde jetzt eine neue Variante vorgestellt. Dagmar Röhrlich, wo soll denn jetzt die Wiege des Lebens tatsächlich gestanden haben, laut dieser neuesten Idee?
Martin Brazier von der Universität Oxford tippt nun auf den Bimsstein. Das ist dieser leichte Stein, den man aus dem Badezimmer kennt, der sehr viele Poren hat, fast schaumig ist, der auf dem Meer schwimmt. Und für ihn gibt er ein ideales Reagenzglas für die Entstehung des Lebens ab.
Und welche Aufgabe übernimmt denn da der Bimstein? Wie soll das funktioniert haben?
Also früher hatten Meer und Luft ja eine andere chemische Zusammensetzung als heute. Es gab keine Kontinente, sondern stattdessen Vulkaninseln. Und diese Vulkane, das weiß man von alten Gesteinen, die förderten bereits vor 3,5 Milliarden Jahren Bimsstein. Und Martin Breser stellt sich das jetzt so vor, dass nach einem Vulkanausbruch riesige Bimssteinflöße jahrzehntelang übers Meer trieben. Und dabei haben sich zum einen mit Metallen vollgesaugt, die es damals im Meer reichlich gab. Und diese Metalle, die sind für die Entstehung des Lebens wichtig. Und sie nahmen auch ölige Verbindungen auf, die entstanden durch anorganische Prozesse im Meer. Gleichzeitig lief dann die Verwitterung. In diesem Bimsstein entstanden auch Tone. Tonminerale sind sehr gut, wenn man organische Verbindungen zusammenfügen will. Und dieser Bimsstein hat sozusagen das alles geschützt, hat alles zusammengehalten und hat dafür gesorgt, dass es sich aufkonzentrieren konnte.
3,5 Milliarden Jahre alter Bimsstein als Wiege des Lebens. Dagmar Röhrlich aus Wien mit einer neuen Theorie über den Ursprung des Lebens auf der Erde. Ein Rothirsch überquert zwei Autobahnen, um zurückzukehren in seine alte Heimat. So unlängst geschehen im Kanton Solothurn bei Lutterbach. Der Hirsch war zuvor südlich der A1 im bernischen Mittelland eingefangen und dann nördlich der A1 im Solothurner Jura wieder freigelassen worden. Diese Umsiedlung geschah im Rahmen eines Projektes, das den Rothirsch im nördlichen Jurabogen fördern will. Welche Interessen stehen hinter dem Projekt und wie soll es jetzt weitergehen? Doris Rothen hat sich über die Hintergründe mit Reinhard Schniedrig unterhalten, dem Chef der Sektion Jagd, Wildtiere und Waldbiodiversität im Bundesamt für Umwelt, BAFU.
Der Rothirsch war Ende des 19. Jahrhunderts in der Schweiz vollständig ausgerottet. Heute leben in den Alpen und Voralpen wieder stabile Bestände und sie breiten sich weiter aus, Richtung Norden, Richtung Mittelland und Jura. Bis zur A1, wo sich für einmal nicht nur die Autos stauen, sondern eben auch sie, die Hirsche, sagt Reinhard Schniedrig.
Wenn man die Karte anschaut und die Bewegung der Hirsche vom Voralpenbereich runter gegen das Mittelland und an die A1, dann sieht man sehr schön diese Staulage. Es hat wenige Wälder, die bis an die Autobahn hinangehen. Und genau dort stehen die Hirsche. Die stehen wirklich, wenn man die als Punkte aufzeichnen könnte, an dieser Autobahn.
Wegen der vielen Hirsche gäbe es bereits Klagen von einzelnen Förstern, sagt Schniedrig, weil die Hirsche Schäden verursachten an den jungen Waldbäumen. Anders im nördlichen Jura. Dort wäre der Rothirsch hoch willkommen. Nicht unbedingt bei den Förstern vielleicht, aber bei den Jägern. Sie waren es, die das Projekt angestoßen haben. Reinhard Schniedrig, selber aktiver Jäger, macht kein Geheimnis daraus.
Nein, das ist schon so. Also zu Beginn der ganzen Diskussion Rothirsch im nördlichen Jura stand ein Gesuch der jurassischen Jäger, den Rothirsch auszusetzen.
Das BAFU kam mit den Kantonen Bern und Solothurn überein, dass rund 12 Hirsche umgesiedelt werden sollten. Nicht nur den Jägern zuliebe. Schniedrig führt weitere Gründe ins Feld. Zunächst gesetzliche. Gemäss eidgenössischem Jagdgesetz sind einheimische Tierarten zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten. Und der Nordjura wäre ein vorzüglicher Lebensraum für den Hirsch. Aber auch der Blick aufs Ökosystem als Ganzes spreche für das Projekt.
Ein Ökosystem braucht alle Elemente. Es hat Wald, Vegetation. Es braucht diese Tiere, die diese Vegetation auch nutzen und fressen. Und es kommen obendrauf dann eben auch mit der Zeit, auch im Jura, ist das zu erwarten, die großen Raubtiere. Der Wolf wird den Jura finden. Der Wolf wird auch Nahrung brauchen. Es ist dann einfacher, auch politisch eine Präsenz des Wolfes zu tragen, wenn man eine gesamte Palette der wilden Huftiere im Jura hat. Und dort gehört der Hirsch unbedingt dazu.
Als eines der wichtigsten Beutetiere des Wolfes. Doch vorerst ist das Projekt nun nach der abenteuerlichen Rückkehr des ersten Hirsches gestoppt worden. Die Gefahr von Unfällen ist zu groß. Ob und in welcher Form es wieder aufgenommen wird, ist noch offen. Ohnehin ist allen Beteiligten klar, nur eine Wildtierpassage über die Autobahn kann das Problem wirklich lösen. Sie ist geplant und soll innert der nächsten 10 Jahre gebaut werden. Die Umsiedlung war nur als kurzfristige Maßnahme gedacht. Krücke statt Brücke nennt Schniedrig das und weist darauf hin, dass die Wanderkorridore der Wildtiere längst noch nicht überall saniert sind.
Das Problem der Zerschneidung der Lebensräume ist insbesondere im Mittelland sehr groß. über die Hälfte der Mittellandkorridore sind nicht mehr existent. Nicht nur, weil Autobahnen sind, auch weil vorne und hinten Siedlungsgürtel stehen und kaum mehr durchgängig gemacht werden können.
Wie sich die Situation für die ganze Schweiz präsentiert, welche Korridore definitiv verbaut sind, das soll dieses Jahr erneut überprüft werden. Und was den zurückgekehrten Hirsch angeht, so hat er zwar keine Population im Nordjura begründet, aber dank seines Senderhalsbandes liefert er immerhin überraschende Daten über das Leben eines Hirsches inmitten der Zivilisation.
Wir lernen unglaublich viel. Es ist übrigens der erste Hirsch, der im Mittelland einen Sender trägt. Erstaunlich für uns ist eben schon, wie sich dieser Hirsch in der Kulturlandschaft bewegt. Wie er nachts aus den Wäldern kommt, auf das offene Feld geht, relativ nahe bei Dörfern frisst, Straßen überquert, bis jetzt eben sogar diese Autobahnzäune und gerade zwei Autobahnen, die A5 und die A1, also vier Zäune, übersprungen, um einfach zurückzukehren dort, wo er es schon kennt.
Und dort werden sich nun also weiterhin die Hirsche stauen an der A1.
Doris Roten. Sie sprach mit dem Chef der Sektion Jagd, Wildtiere und Waldbiodiversität im Bundesamt für Umwelt, BAFU, mit Reinhard Schniedrich. So viel für heute von Wissenschaft DRS2. Uns gibt es jeden Samstag nach den Mittagsinformationen etwa um 12.40 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag nach dem Echo der Zeit um präzise 19.30 Uhr. Jederzeit hören können Sie uns per Podcast, der ist zu finden auf wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung unter Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.